Hallo und herzlich willkommen. Wenn du an Therapie denkst, was kommt dir da so in den Sinn? Wahrscheinlich ein ruhiger Raum, zwei Sessel, ein Gespräch. Aber was wäre, wenn Heilung und Veränderung, naja, auch ganz anders aussehen könnten, wenn sie draußen stattfinden, in der Bewegung, durch das Meistern einer echten, greifbaren Herausforderung? Genau das ist unser Thema heute. Du hast uns eine Reihe von Fachdokumenten zu einem Ansatz namens ENBI geschickt. Das ist die Abkürzung für Erlebnis- und naturbasierte Interventionen. Und unsere Mission für dich ist heute, wir entschlüsseln mal, was genau dahinter steckt, wie dieser Ansatz funktioniert und vor allem, wie er sich in die bestehende Therapielandschaft mit ihren Diagnosesystemen, also ICD-11 oder DSM-5, einfügt, ohne selbst eines zu sein.
Absolut. Und man muss, glaube ich, gleich zu Beginn eine Sache klarstellen, die in den Quellen immer wieder betont wird. Wir reden hier nicht von so einem esoterischen Umarme einen Baum und alles wird gut Ansatz. Das ist ein hochgradig professioneller, wirklich strukturierter Rahmen, der auf sehr klaren Wirkmechanismen basiert. Ein Spaziergang im Wald kann gut tun, ja, klar. Aber ENBI ist gezielte therapeutische Arbeit.
Okay, dann lass uns das mal auspacken. Fangen wir ganz von vorne an. In den Unterlagen wird ENBI als ein ganzheitlicher, erfahrungsorientierter Rahmen beschrieben. Der Kern scheint dabei ja nicht das Reden zu sein, sondern das aktive Tun. Das Stichwort, das mir da immer wieder ins Auge gesprungen ist, war direktes Erfahrungsengagement. Klingt erstmal etwas sperrig. Was bedeutet das denn konkret?
Im Grunde ist es ganz einfach. Anstatt über ein Problem zu sprechen, schaffst du eine Situation, in der der Klient eine neue Erfahrung macht. Und diese Erfahrung steht dann in Verbindung mit diesem Problem. Das kann eine Aufgabe in der Natur sein, eine abenteuerbasierte Übung, wie das gemeinsame Bauen eines Floßes oder das Navigieren mit Karte und Kompass. Es geht um strukturierte Handlungen, die eine, ja, bedeutsame Erfahrung erzeugen sollen.
Aber die Erfahrung allein ist es ja nicht, oder? Ich meine, ich kann ja auch privat klettern gehen und eine tolle Erfahrung haben. Was macht das hier zur Therapie?
Das ist der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Die Erfahrung ist nur der erste Schritt, der Rohstoff sozusagen. Die eigentliche therapeutische Magie passiert in der professionell angeleiteten Reflexion danach. Hier wird die Brücke geschlagen. Das Gefühl, eine steile Felswand gemeistert zu haben, wird in der Reflexion mit der Angst vor einer beruflichen Herausforderung im Alltag verknüpft. Man analysiert, was hat mir geholfen, woher kam die Kraft, wie kann ich dieses Gefühl, dieses Wissen in meinen Alltag übertragen. Die Quellen nutzen dafür als Referenzrahmen das ICF-Modell der WHO, also die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.
ENBI, das ist wichtig. Da kommen wir später sicher noch genauer drauf. Aber bleiben wir kurz bei der Methode. In den Dokumenten wird ENBI klar von reinen naturbasierten Interventionen, kurz NBI, abgegrenzt. NBI, so verstehe ich es, fokussiert sich stark auf die positive Wirkung der Natur an sich, also die beruhigende Wirkung des Waldes, die Naturverbundenheit. Was genau packt ENBI da noch obendrauf?
ENBI integriert das, was die Quellen Erlebnisdimensionen nennen. Es geht also nicht nur darum, in der Natur zu sein, sondern mit ihr oder in so einem abenteuerlichen Setting aktiv zu werden. Die vier Kernelemente, die genannt werden, beschreiben das eigentlich ganz gut. Erstens, intentionales Handeln. Man tut etwas mit einer klaren Absicht. Zweitens, und das ist wichtig, affektive und physische Beteiligung. Du bist mit deinem ganzen Körper und all deinen Gefühlen dabei, nicht nur mit dem Kopf. Drittens, die sogenannte verkörperte Wahrnehmung, also das Spüren im eigenen Leib. Und viertens, dass man danach darüber nachdenkt und dem Ganzen einen Sinn gibt, die reflexive Bedeutungsbildung.
Das klingt tatsächlich nach viel mehr als nur frische Luft schnappen. Es ist also eine sehr aktive Form der Therapie. Was ist denn das übergeordnete Ziel von all dem? Geht es darum, Leuten beizubringen, wie man ein Feuer macht?
Nein, nein, das Feuermachen ist nur das Werkzeug. Das übergeordnete Ziel ist die Aktivierung von körpereigenen Entwicklungs-, Regulations- und Selbstheilungsprozessen. Indem die Klienten in diese bedeutsamen, verkörperten Erfahrungen eintauchen, stärken sie ganz fundamental ihre intrinsische Motivation, also diesen Antrieb, der von ihnen kommt. Sie erleben Selbstwirksamkeit, dieses unglaublich wichtige Gefühl. Ich kann etwas bewirken. Ich bin nicht hilflos. Und das stärkt am Ende ihre generelle persönliche Handlungsfähigkeit im Leben.
Du verstehst?
Es wird unterschieden zwischen erfahrungsbasiert, also experience-based, und erlebnisorientiert, experiential-based. Ersteres, so heißt es, nutzt vergangene Erfahrungen, die man schon hat, als Therapiematerial. Erlebnisorientiert hingegen, und das sei MBI, erzeugt aktiv neue Erfahrungen im Hier und Jetzt. Das ist ein ziemlich radikaler Unterschied, oder?
Ein fundamentaler Unterschied, ja. Und er führt uns direkt zu den beiden Motoren, die diesen ganzen Prozess antreiben. Die Quellen nennen das wirklich so. Die verkörperten und die reflexiven Prozesse. Ohne das Zusammenspiel dieser beiden gäbe es keine nachhaltige therapeutische Wirkung.
Okay, das klingt zentral. Nehmen wir die beiden Motoren mal auseinander. Fangen wir mit dem ersten an. Verkörperte Prozesse. Das ist so ein Wort, das man oft hört, aber was heißt das ganz praktisch in so einem NBE-Setting?
Stell dir vor, du lernst Fahrradfahren. Jemand kann dir stundenlang die Physik des Gleichgewichts erklären, die Theorie des Lenkens. Aber du kannst es erst, wenn dein Körper es verstanden hat. Wenn dein Gleichgewichtssinn, deine Muskeln, deine Nervenbahnen dieses implizite Wissen abgespeichert haben. Genau das ist gemeint. Verkörperte Prozesse sind Erleben, Wahrnehmen und Verstehen, die primär über den Körper stattfinden, oft nonverbal.
Kannst du das an einem Beispiel aus den Quellen festmachen?
Ja, absolut. Denk an eine Gruppe, die eine wackelige Hängebrücke überqueren muss. Der verkörperte Prozess ist hier nicht das Denken, oh, ich habe Angst, sondern das tatsächliche Fühlen. Das Herzklopfen, die Anspannung in den Schultern, der feste Griff am Seil, die Konzentration des Blicks auf den nächsten Schritt. Es geht um ganz basale sensorische Wahrnehmungen. Der raue Strick in der Hand, der schwankende Boden unter den Füßen. Es geht darum, wie dein Körper auf diese Herausforderung reagiert, wie sich dein Atem verändert. Der Körper wird hier zum primären Instrument der Erfahrung und des Lernens, nicht der Verstand.
Verstehe. Das stellt die klassische Gesprächstherapie ja fast auf den Kopf. Da ist der Körper ja oft nur das Ding, das auf dem Stuhl sitzt, während der Kopf die ganze Arbeit macht. Hier ist es genau umgekehrt. Der Körper macht die Erfahrung und dann kommt der zweite Motor ins Spiel, die Reflexion. Dann darf der Kopf also doch noch mitarbeiten.
Ja, dann darf der Kopf mitarbeiten. Und er muss es sogar. Die Reflexion ist der zweite, absolut notwendige Motor. Das ist der Prozess, bei dem die rohe, körperliche, implizite Erfahrung bewusst gemacht wird. Also eingeordnet und in explizites, aussprechbares Wissen übersetzt wird. Nach der Brückenüberquerung setzt sich die Gruppe mit dem Therapeuten zusammen.
Und was passiert dann? Sagen dann alle nur, puh, war das aufregend?
Anfangs vielleicht. Aber der Therapeut lenkt das Gespräch. Er stellt Fragen wie, was ist in deinem Körper vorgegangen, als du den ersten Schritt auf die Brücke gesetzt hast? Oder gab es einen Moment, in dem die Angst nachließ? Was hast du da getan? Wer hat dich unterstützt? Das ist kognitive Reflexion, das Nachdenken. Es ist emotionale Reflexion, das Benennen von Gefühlen wie Angst, Stolz, Erleichterung. Und es ist soziale Reflexion, weil die Gruppe gemeinsam eine Bedeutung für das Erlebte findet. Das Ziel ist immer, das Erlebte in verstehbare und für den Alltag nützliche Erkenntnisse zu übersetzen. Ein Teilnehmer erkennt vielleicht, immer wenn ich mich auf meinen Atem konzentriert habe, wurde ich ruhiger. Das könnte ich auch vor meiner nächsten Präsentation im Büro versuchen.
Okay, jetzt fügt es sich zusammen. Die eigentliche Kraft liegt also in der Kombination. Die Quellen betonen ja diese Synthese. Der Körper ermöglicht die intensive, unverfälschte Erfahrung, die Reflexion erschließt die Bedeutung und sorgt für den Transfer in den Alltag. Und nur beides zusammen führt zu einer wirklichen Veränderung. Man lernt also auf zwei Kanälen gleichzeitig. Implizit durch das Tun und explizit durch das Denken.
Exakt. Es ist diese Verschränkung. Du spürst im Körper ein Gefühl von Stärke, nachdem du die Aufgabe gemeistert hast. In der Reflexion wird dieses Gefühl dann bewusst mit einer realen Lebenssituation verknüpft, in der genau dieses Gefühl von Stärke gebraucht wird. Dadurch wird es abrufbar. Es ist nicht mehr nur eine abstrakte Idee, sondern eine gefühlte, eine verkörperte Ressource.
Das bringt mich jetzt zu der Frage, die für dich als Zuhörer wahrscheinlich am wichtigsten ist. Wir haben jetzt verstanden, was NBI ist und wie es funktioniert. Aber wo ist sein Platz im System? Wenn NBI nicht diagnostiziert, wie passt es dann zu den großen diagnostischen Handbüchern wie ICD-11 und DSM-5, die ja die Grundlage fast aller anerkannten Therapien bilden?
Konkurriert das miteinander?
Das ist die entscheidende Frage zur Einordnung und die Quellen sind da sehr eindeutig. Die Beziehung ist komplementär, nicht konkurrierend. Man könnte es sich wie mit einer Landkarte vorstellen. DSM-5 und ICD-11 sind die diagnostische Karte, die beschreibt, was das Problem ist. Sie geben dir eine Diagnose, zum Beispiel mittelgradige depressive Episode oder soziale Angststörung. Sie benennen die Symptome.
Okay, das ist also die Zustandsbeschreibung.
Genau. Und diese Zustände führen zu konkreten Beeinträchtigungen im Leben. Jemand mit einer sozialen Angststörung meidet vielleicht Treffen mit Freunden. Jemand mit Depression schafft es kaum, morgens aufzustehen. Diese Beeinträchtigungen im Alltag, diese Auswirkungen auf das Leben, die werden im ICF-Modell beschrieben. Das ICF beschreibt also, wie jemand lebt oder eben wo seine Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist.
Also, ICD sagt, was man hat, ICF sagt, was man deswegen nicht mehr gut kann. Und wo kommt jetzt NB ins Spiel?
NB ist sozusagen das Fahrzeug, das dabei hilft, die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Es setzt genau bei den im ICF beschriebenen Problemen an. Es arbeitet daran, wie jemand wieder handlungsfähig wird, durch Erleben, durch Regulation, durch das Stärken von Ressourcen. NB ist also kein Ersatz für Diagnostik, sondern eine extrem praktische, handlungsorientierte Ergänzung.
Okay, das ist wirklich ein Aha-Moment für mich. Das heißt, die Diagnose, zum Beispiel eine depressive Störung, erklärt, warum die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Man hat zum Beispiel Schwierigkeiten, die tägliche Routine aufrechtzuerhalten. Und ENB setzt dann nicht abstrakt am Symptom gedrückte Stimmung an, sondern ganz konkret an der Aufgabe Durchführen der täglichen Routine, indem es zum Beispiel durch eine feste morgendliche Aktivität in der Natur wieder Struktur und ein Erfolgserlebnis schafft. Das ist, was die Quellen als funktionsorientierten Ansatz bezeichnen. Richtig?
Genau das ist es. Und die Tabellen in unseren Unterlagen machen das sehr greifbar. Nehmen wir das Beispiel der depressiven Störungen. Im ICD-11-Katalog die Codes 6A00 bis 6A0Z. Da unterstützt NB durch Aktivierung, durch das Erleben von Selbstwirksamkeit, durch strukturgebende Routinen. Bei Angststörungen liegt der Fokus ganz stark auf körperbasierter Beruhigung, auf dem Erlernen von Selbstregulation in einem sicheren, aber herausfordernden Rahmen.
Bei Traumafolgestörungen werde ich immer besonders hellhörig. Man könnte ja befürchten, dass so eine intensive Naturerfahrung oder eine herausfordernde Aufgabe retraumatisierend wirken könnte. Wie gehen die Quellen mit diesem enormen Risiko um? Sagen Sie da explizit etwas zu?
Eine absolut entscheidende Frage. Und die Dokumente sind hier unmissverständlich. Bei traumabezogenen Störungen wie einer PTBS ist der NEB-Ansatz ausschließlich auf Stabilisierung, Grounding, also Erdung und das Schaffen von sicheren Körper- und Naturerfahrungen ausgerichtet. Es geht explizit und fettgedruckt nicht um Traumaexposition. Das Ziel ist, dem Körper und dem Nervensystem zu helfen, wieder Sicherheit und Regulation im Hier und Jetzt zu finden. Das ist ein fundamental anderer Ansatz als konfrontative Traumatherapien. Weitere Beispiele wären ADHS, wo bewegungsorientierte Settings helfen, Fokus- und Impulskontrolle zu trainieren. Oder Burnout, wo es zentral um die Wiederherstellung von Regenerationsfähigkeit durch Naturkontakt und Stressabbau geht.
Um diese Brücke zum Alltag noch stabiler zu machen, die Quellen verbinden diese Anwendungsfelder ja immer mit ganz spezifischen ICF-Domänen. Kannst du mal ein paar der wichtigsten nennen, damit man sich das noch besser vorstellen kann? Was genau wird da trainiert?
Unbedingt, denn das macht den Ansatz so alltagstauglich. Da wird zum Beispiel die Domäne D23 genannt. Durchführen der täglichen Routine. Ein riesiges Thema bei Depressionen und Burnout. Oder D240, Umgang mit Stress und anderen psychischen Anforderungen. Der Kern bei Angst- und Belastungsstörungen. Ganz zentral ist auch D710, grundlegende interpersonelle Interaktionen. In einem NBI-Gruppensetting übst du das ganz automatisch und direkt, wenn du gemeinsam eine Aufgabe lösen musst. Du musst kommunizieren, dich abstimmen, Konflikte lösen. Und nicht zu vergessen D920, Freizeit und Erholung. Ein Bereich, der bei vielen psychischen Krisen komplett verloren geht und hier aktiv wiederbelebt wird.
Wenn wir also den Kreis schließen, fasst es ein Satz aus den Quellen eigentlich perfekt zusammen. ICD-11 und DSM-5 beschreiben diagnostische Zustände. Diese Zustände führen zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit, die im ICF-Modell beschrieben werden.
Und NBI setzt genau dort an.
Es stärkt über erlebnisorientierte, naturbasierte und verkörperte Prozesse die Regulation, die Teilhabe und die Selbstwirksamkeit, um genau diese Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Fantastisch zusammengefasst. Okay, was nehmen wir aus all dem für dich mit? Lass uns die drei wichtigsten Erkenntnisse bündeln. Erstens, ENBE ist eine aktive Therapieform. Es geht ums Tun, ums Erleben, nicht nur ums Reden. Gezielt eingesetzte Erlebnisse in der Natur oder durch strukturierte Aufgaben werden zum therapeutischen Werkzeug.
Zweitens, die Wirkung entfaltet sich erst durch die kluge Kombination der beiden Motoren. Also die intensive körperliche Erfahrung, die verkörperten Prozesse und die bewusste, professionell angeleitete Reflexion danach. Der Körper erlebt, der Geist verarbeitet und schafft die Verbindung zum Alltag.
Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste für die Einordnung, ENB ist keine konkurrente Diagnosemethode. Es ist ein funktionsorientierter Ansatz. Es hilft Menschen ganz praktisch dabei, ihre alltägliche Lebensführung, also das, was die ICF beschreibt, zu verbessern. Und das oft als eine unglaublich wirksame Ergänzung zu klassischen Therapien, die auf den Diagnosen von ICD-11 oder DSM-5 aufbauen.
Die Kernbotschaft, die aus all diesen Dokumenten spricht, ist eigentlich: Heilung und persönliche Entwicklung sind nicht rein kognitive Prozesse, die sich nur im Kopf abspielen. Sie finden im Körper statt, durch unser Handeln und in der Verbindung mit unserer Umwelt, mit der Natur. Und ENB bietet dafür einen professionellen, durchdachten und, ja, strukturierten Rahmen.
Das ist ein starkes Schlusswort. Und es lässt uns mit einem Gedanken zurück, den du vielleicht mit in deine Woche nehmen kannst. Wenn absichtsvoll gestaltete Erfahrungen im Freien so wirksam sein können, um unsere innere Regulation und unsere Alltagsfunktionen zu stärken, welche kleine, bewusste Handlung oder Naturerfahrung könntest du selbst in deine kommende Woche einbauen, um einen Bereich deines Lebens zu unterstützen, der gerade ein wenig Aufmerksamkeit braucht?